Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Menschen leben in Beziehungen. In unterschiedlichster Weise sind sie vernetzt und verbunden. Aus vielen Beziehungen schöpft man Kraft, andere strapazieren die Geduld. Auch Jesus lebte intensiv in Kontakt und aus der Begegnung. Von einer besonders tragenden Beziehung erzählt das Matthäusevangelium. Pater Christoph Lenz gestaltet die katholische Morgenfeier.
6 Wochen ist das neue Jahr gerade alt. Und wie sieht es mit Ihren guten Vorsätzen vom Neujahrstag aus? Hatten Sie welche? Ach so, schon wieder verworfen. Nächste Chance, die Fastenzeit. Auch eine Zeit, in der viele Menschen Vorsätze haben. Was Neujahrs- und Fastenvorsätze zumindest gemeinsam haben: der Mensch nimmt sich vor, besser zu leben. Während es bei den Neujahrsvorsätzen aber eher um Äußerlichkeiten wie die Traumfigur oder den endlich entrümpelten Keller geht, soll der Mensch in der Fastenzeit in sich hineinschauen, sich aufs Wesentliche konzentrieren. Man verzichtet nicht auf, sondern für etwas. Für mich heißt das in den letzten Jahren immer mehr, dass ich nicht unbedingt auf Schokolade verzichten muss, sondern vor allem bewusster leben möchte. Mir geht es um ein Mehr im Leben und nicht um ein Weniger. Dabei ist mir immer ein Stichwort seit längerem eine Hilfe und Herausforderung zugleich: hellwach. Von dem indischen Jesuiten Anthony de Mello stammt folgende Geschichte.
Ein Mann klopft an die Zimmertüre seines Sohnes und ruft: Jim, wach auf! Jim ruft zurück: Ich mag nicht aufstehen, Papa. Darauf der Vater noch lauter: Steh auf, du musst in die Schule. Ich will nicht zur Schule gehen. Warum denn nicht? Fragt der Vater. Aus 3 Gründen, sagt Jim. Erstens ist es so langweilig. Zweitens ärgern mich die Kinder. Und drittens kann ich die Schule nicht ausstehen. Der Vater erwidert: So, nun sage ich dir 3 Gründe, wieso du in die Schule musst. Erstens ist es deine Pflicht, zweitens bist du 45 Jahre alt und drittens bist du der Klassenlehrer.
Da heißt es in der Tat aufwachen. Manche Menschen verschlafen bzw. verträumen ihr Leben, weil sie die Realität nicht wahrnehmen wollen. Schlafen, sich wegträumen, sind vorzügliche Fluchtmechanismen. Doch wer nur im Dämmerzustand dahin lebt, wird auch in der Fastenzeit nicht bewusster leben oder ein Mehr an Leben erfahren können. Die kommenden 40 Tage laden uns also ein, aufzuwachen und bewusst zu leben. Und genau das ist für mich die Herausforderung, die Fastenzeit eigentlich meint. Etwas an meinen bestehenden Ordnungen ändern, damit Dinge neu in Bewegung und neu ins Fließen kommen können und sich damit vielleicht auch neu ordnen können. Damit Strukturen Hilfen bleiben, nicht zu Zwängen werden. Damit ich mich nicht mehr von dem gefangen nehmen lasse, was mir zur Gewohnheit geworden ist. Damit ich das neu in mein Leben reinholen kann, was dem Leben und der Lebendigkeit dient. Und damit ich mich von dem lösen kann, was mir den Zugang zu Gott versperrt. Es geht mir in der Fastenzeit nicht um ein Verzichten um des Verzichtens willen, nicht um ein Leiden um des Leidens willen, sondern es geht eben darum, das neu einzuüben, was mir in meinem Alltag dabei hilft, lebendig zu sein und lebendiger zu werden. Damit wird diese Zeit zur Chance, etwas von dem wegzunehmen, was mich von Gott trennt. Es ist die Chance, etwas anders zu machen, damit etwas anders werden kann. Und ganz ehrlich gesagt, ich befürchte, dass es da in meinem Leben ganz andere Dinge gibt, durch die ich mich der Lebendigkeit verweigert habe und von Gott entfernt habe, als gerade das Stück Schokolade. Fastenzeit. Das muss nichts Quälerisches oder Selbstkasteiendes an sich haben. Man kann auch einfach mal probieren, für diese Zeit seine Träume und Sehnsüchte vom Leben ein ganz klein wenig probeweise in die Tat umzusetzen. Das Fest der Befreiung, das Fest des Lebens einfach schon mal einüben. Einüben, aufzuwachen, auf das große Fest des Erwachens zugehen. Auch Jesus gönnt sich seine persönliche Fastenzeit. Im heutigen Evangelium hören wir:
In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und siehe, es kamen Engel und dienten ihm.
Mir scheint hilfreich zu erwähnen, dass diese Bibelstelle direkt im Anschluss an die Erzählung von der Taufe Jesu kommt. Und sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste. Der Geist Gottes, der in der Taufe auf Jesus herabgekommen ist, treibt ihn sogleich in die Wüste. Wie nachvollziehbar, dass an der Taufgeschichte Versuchungen anknüpfen, wie wir sie vielleicht ähnlich auch kennen. Ich soll Gottes geliebtes Kind sein? Der Himmel soll aufgerissen sein? Gott spricht mich persönlich an? Wenn solche Fragen aufbrechen, zur Krise führen, belastend werden, ist Wüste in mir. Es fließt kein Wasser, schon gar kein Taufwasser, es ist staubtrocken. Die Frage nach Gott kann quälen, wenn ich auf mich geworfen bin, wenn ich mich ausgetrocknet wahrnehme, wenn Dinge geschehen, die brutal und grausam sind. Hat Gott wirklich gesagt, lässt die Bibel auf ihren ersten Seiten die Schlange den ersten Menschen fragen und setzt immerhin noch Gottes Wirklichkeit voraus. Wir hören davon heute in den Gottesdiensten in der ersten Lesung. Ich glaube, die Versuchung in der Wüste geht tiefer. Gottes Wirklichkeit selbst ist in Frage gestellt. Aber sie ist nicht allgemein in Frage gestellt, wie möglicherweise Menschen der philosophischen oder theologischen Zunft darüber grübeln und diskutieren und in Hörsälen abhandeln. Sie wird zur persönlichen Frage. So wie in der Taufe Jesus persönlich etwas zugesprochen und nun total angefochten ist. Versucht werden bedeutet Ringen, Schmerzen. Jesus ist das ihm in der Taufe zugesprochene mindestens in diesen 40 Tagen nicht glasklar. Ihm ist es eingetrübt und verdunkelt. Für mich ist es immer wieder tröstlich zu spüren, dass ich mich in meinen Zweifeln und Anfechtungen nicht allein fühle. Offensichtlich lässt sich das vom Glauben, vom Getriebensein durch den Geist Gottes nicht trennen. Auch wenn wir manchmal andere Erfahrungen machen. Jesus ist mir darum nicht nur glaubender Bruder, sondern auch zweifelnder, angefochtener, versuchter Bruder. Die Versuchungen, die uns von Jesus erzählt werden, sind auch unsere Versuchungen. Sowohl im Hinblick auf die Kirche als Ganze, wie auch im Hinblick auf jeden einzelnen Christen. Und zum Glauben gehören scheinbar auch die Anfechtungen. Ich habe den Glauben nicht als einen ruhigen und sicheren Besitz in meiner Tasche, als einen immer gleichbleibenden Zustand, sondern lebendiger Glaube ist angefochtener Glaube. In unserem Herzen und auch in unserer Welt tobt ein Kampf zwischen Glaube und Unglaube, ein Kampf zwischen Vertrauen und Angst. Man muss immer wieder neu beginnen mit dem Glauben, sich das Wort Gottes immer wieder neu gesagt sein lassen. So wie der Sauerteig immer neuen Teig durchdringen muss, so muss auch der Glaube noch alle Fasern unserer Existenz durchdringen. Und dieser Prozess dauert an, solange wir leben. Und auch Versuchungen bleiben niemandem erspart. Manchmal ist man versucht, lieblos und zynisch zu werden. Oft ist Maßlosigkeit eine Versuchung. Versuchungen haben aber nicht nur eine moralische Bedeutung. Die tiefste Versuchung des Menschen betrifft sein Gottesverhältnis. Es ist die Versuchung zum Unglauben. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Kann ich Gott bedingungslos vertrauen? Oder muss ich mich irgendwie gegen ihn absichern und seine Anerkennung verdienen? Wo ist denn dieser Gott überhaupt? Aber wir sind in den Anfechtungen und Versuchungen unseres Lebens nicht allein gelassen. Jesus ist bei uns. Er schenkt uns immer wieder seinen Heiligen Geist im Wort und im Sakrament. Er ist der Urheber und Vollender des Glaubens, wie es im Hebräerbrief heißt. Er verkündet uns das Evangelium auch heute noch, die gute und befreiende Botschaft, dass Gott mit uns einen ewigen Bund geschlossen hat, dass wir aufgenommen werden in den Bund zwischen Vater und Sohn, und nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die Einladung zu Beginn der Fastenzeit. Die Auseinandersetzung mit dem Versucher findet nach 40 Tagen Wüstenexerzitien statt. Es war eine Zeit der Klärung und des Abwägens, der geistigen Auseinandersetzung mit der Überlieferung seines Volkes und deren unterschiedlicher Auslegung. Es war eine Zeit des Fragens: Was bedeutet das Wort Gottes für mich heute? Was will Gott von mir heute? Jedes Jahr werden wir in der Zeit vor Ostern eingeladen, 40 Tage der Besinnung zu halten, aufzuwachen, unsere Beziehung zu Gott zu überdenken, alle Ablenkungen zu vermeiden und uns dabei zu fragen: Was will Gott von mir heute? Oder wie gehe ich mit der Liebe Gottes in meinem Leben um? Vertraue ich der Liebe Gottes oder muss ich zuerst für mich selbst sorgen? Vertraue ich der Liebe Gottes oder will ich Gott prüfen, ob er mich wirklich liebt? Vertraue ich der Liebe Gottes oder stütze ich mich auf anderes, was meinem Leben Halt gibt? Diese Fragen mit durch die Fastenzeit zu nehmen, dazu sind wir eingeladen. Was wir dabei aber unbedingt von der Fastenpraxis Jesu mitnehmen sollten, ist die Auseinandersetzung und Begegnung mit der Heiligen Schrift. Wir sind nicht die Ersten, die Versuchungen ausgesetzt sind. Versuchungen gibt es, seit es Menschen gibt. Die Heilige Schrift erzählt, wie die Menschen vor uns damit umgegangen sind, was sie daraus gelernt haben, wie sie den Willen Gottes erkannt haben. Vielleicht kann uns die Schrift in den nächsten Wochen eine gute Begleiterin sein, um zu hören oder zu lesen, was Gottes Wille für mich und mein Leben ist. Auf diese Weise gerüstet, werden wir in den Versuchungen unseres Lebens gut entscheiden können. Vielleicht gilt es aber auch einfach, aufmerksam und wachsam zu sein und den Worten von Madeleine Delbrel, einer großen Frau und Heiligen unserer Zeit, zu folgen.
Geht hinaus in euren Tag ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von Müdigkeit, ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek. Geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden, in der Armut eines banalen Lebens. Im Glauben haben wir Gott gefunden. Wir können ihn weitergeben, wenn wir uns selbst geben, und zwar hier, in unserer Stadt. Es geht also nicht darum, dass wir uns irgendwohin davonmachen, das Herz beschwert von der Not der anderen. Wir müssen vielmehr bei ihnen bleiben, mit Gott zwischen ihnen und uns.
Brecht auf ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. So diese Gedanken von Madeleine Delbrel. Gekürzt könnten wir auch sagen, Gott im Alltag entdecken. Für Madeleine Delbrel eine tägliche Aufgabe. Sie hat im 20. Jahrhundert gelebt und beschreibt Bedingungen, unter denen auch wir Menschen heute noch Gott suchen. Als Sozialarbeiterin hat sie mit ein paar Gefährtinnen mitten im Zentrum einer französischen Arbeiterstadt gelebt. Ihr Haus war ein Haus der offenen Tür. Ihr Leben war wie das der meisten Menschen davon geprägt, dass es wenig Raum und wenig Zeit gab. Felsenfest aber war sie davon überzeugt, dass es trotz dieser Bedingungen möglich ist, mitten im Alltag mit Gott in Verbindung zu kommen und zu bleiben. Glauben wir daran? Können wir uns das vorstellen? Erleben wir das auch? Ist das nicht ein unerreichbares Ideal? Spricht die Realität nicht täglich dagegen? Zerrinnen uns nicht die Stunden und Tage oft unter der Hand, so dass wir uns am Abend fragen, wo die Zeit geblieben ist und was wir eigentlich gemacht haben? Haben wir nicht oft das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, von den Bedürfnissen anderer, vom Terminkalender, von den vielen kleinen Erfordernissen des Alltags? Wo soll da Raum und Zeit sein für das Wesentliche? Wo und wie sollen wir da zur Besinnung kommen? Wo und wie sollen wir im Räderwerk des Alltags Gott finden? Aber geht es nur darum, dass wir Gott finden sollen? Oder will nicht Gott auch uns finden? Vielleicht tut es uns gut, in der kommenden Zeit genau darauf zu vertrauen, dass Gott uns finden will.
Was wir Menschen oft nur ahnen, wohin unsere Seele flieht, das bist du in deiner Liebe, die uns leise an sich zieht. Du bist da.
Ich wünsche uns allen auf diesem Weg durch die Fastenzeit, der ein Weg des Suchens, aber auch ein Weg des Findens sein kann, Gottes guten Geist, der uns begleitet und führt, vor allem auch dann, wenn wir in Versuchung geraten. So darf ich mit einem Hymnus der Gemeinschaft San Egidio in Rom beten. Dies ist die Zeit der Umkehr. Kehrt um zu mir mit ganzem Herzen. Zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider. Kehrt um zu mir mit ganzem Herzen. Der Sohn kehrt um ins Haus des Vaters. Vater, ich habe mich gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Sohn findet einen barmherzigen Vater. Dies ist die Zeit der Umkehr. Er ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Er lässt sich zum Mitleid mit euch bewegen. Die Frau weint zu den Füßen Jesu. Sie trocknet sie mit ihrem Haar. Ihr sind ihre Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Geh in Frieden und sündige nicht mehr. So segne uns der uns unendlich liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.